Herzliches Willkommen zur Spiritualitätssendung, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute vor 50 Jahren starb Pater Pio von Pietrelcina, sozusagen ein Heiliger der Superlative, der Volksheilige Italiens schlechthin. Er trug die Stigmata mehrere Jahrzehnte lang, er verbrachte Stunden über Stunden am Tag im Beichtstuhl, er besaß die Gabe der Seelenschau, der Prophetie und auch der Bilokation, das heißt, er wurde woanders gesichtet, als er gerade eigentlich war. Pater Pio provozierte schon zu Lebzeiten. Nicht, weil er provozieren wollte, wahrlich nicht. Er hat vermutlich eher an den ganzen Widersprüchen ziemlich gelitten, sondern einfach, weil sein ganzes Sein provozierend war. Ich habe mich gefragt, welches Wort Pater Pio am besten beschreiben könnte. Und vielleicht könnte man sagen, er ist ein unglaublich extravaganter Heiliger. Obwohl auch das eigentlich nicht ganz richtig ist, weil er ja nur einfach das war, was er war. Insofern zeigt Pater Pio vielleicht eine ziemlich extravagante Seite von Gott selbst. Gott ist eben nicht einfach der liebe Gott, wahrlich nicht. Mit Pater Pio fordert uns Gott ziemlich heraus. Viel, viel Stoff also für unsere heutige Spiritualitätssendung zum 50. Todestag von Pater Pio. Wir sind dafür verbunden mit Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden in der Schweiz mit Sitz in Chur. Herzlich willkommen, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Fuchs, wenn man durch Italien reist, dann in jeder Eisdiele, in jeder Tankstelle, in jeder Pizzeria, fast überall steht irgendwo also ein kleines Pater Pio-Bildchen. Das Ganze gipfelt in einem Erlebnis, das ich mal hatte, als ich mal im Zug mit einem Franziskaner unterwegs war, der versuchte, mit einem jungen Punk ihm gegenüber ins Gespräch zu kommen. Der junge Mann, der wand sich dann ziemlich unter den freundlichen Fragen des Franziskaners und das Gespräch gipfelte in diesem sehr für deutsche Ohren sehr seltsamen Glaubensbekenntnis des jungen Punk, der sagte, ja eigentlich glaube ich ja auch an die Madonna und an Pater Pio. Also ein wahrlich italienischer Satz. In unseren Breiten ist Pater Pio ja längst nicht so bekannt. Eben, er ist wirklich ein sperriger Heiliger irgendwo. Wie sind Sie denn auf ihn gekommen?
Ja, ich bin vor allem dazu gekommen durch einen Priester, der ihn persönlich auch gekannt, erlebt hat und habe dann auch noch weitere Priester kennengelernt, vor allem dann auch den Gründer unserer Gemeinschaft, die sich ja auch auf Pater Pio beruft, beziehungsweise Pater Pio hat Don Pirino Gaglione ausdrücklich gesagt, eben er soll eine Gemeinschaft gründen, die ihm hilft in seiner Sendung. Und so habe ich ihn dann immer mehr kennengelernt.
Mhm. Aber gerade in Italien ist das ja wirklich sehr, sehr deutlich, in unseren Breiten, in den nordischen Breiten weniger. Wie erklären Sie sich das?
Pater Pio hat halt einfach auch vielen Leuten geholfen. Sicher wurde auch zu Lebzeiten schon auch sehr viel über ihn geschrieben, vor allem auch in Italien. Viele Menschen sind dorthin gegangen. Es ist nach Guadalupe der größte Wallfahrtsort der katholischen Kirche. Er ist, wie Sie erwähnt haben, in Bilokation, also an zwei Orten gleichzeitig sein, in die ganze Welt gegangen. Also praktisch in allen Kontinenten ist Pater Pio bekannt, aber natürlich in seinem Heimatland Italien am meisten. Und vielleicht eben, dass er so verehrt wird in Italien, ist bestimmt auch deswegen, weil er vielen, vielen geholfen hat, ganz praktisch im Alltag eine Arbeitsstelle zu finden oder sie vor Autounfällen bewahrt hat. Jemandem hat er mal gesagt, bitte pass aber auf und fahr vorsichtiger, die Rippen tun mir immer noch weh. Also weil er eben da wirklich eingegriffen hat. Und ich glaube einfach auch aus dieser Erfahrung heraus ist Pater Pio eben auch sehr, sehr populär in Italien, eben nicht oder noch nicht so sehr jetzt in der Schweiz oder in Deutschland, Österreich, dass dann jeder Bar auch ein Bild von ihm hängen würde.
Ein Pater Pio fordert gerade unsere intellektuelle Zeit, die alles verstandesmäßig erklären will, sehr heraus. Ich würde sagen, lassen wir uns jetzt mal herausfordern, wenn Sie, Pfarrer Fuchs, uns einmal vorstellen, was Sie über Pater Pio für uns zusammengetragen haben.
Ja, ich möchte einige kleine Dinge sagen. In einer knappen Stunde kann man nicht erschöpfende Weise über sein Leben berichten. Es gäbe so viele Dinge zu sagen. Einige kleine Dinge über sein Leben, ganz kurz, und dann vor allem auch über seine Sendung für die heutige Zeit. Oder man kann ja einfach eben die Lebensdaten anschauen, aber das scheint mir, das wäre zu wenig. Sondern wenn Gott uns diesen großen Heiligen in diese Zeit gesandt hat, uns diesen Heiligen geschenkt hat, dann hat er ja auch eine Bedeutung. Eine Bedeutung auch heute noch. Das hat auch Papst Johannes Paul II. Bei der Seligsprechung gesagt, die Spiritualität von Pater Pio, die Spiritualität des Kreuzes ist heute noch aktuell. Ist also nicht, auch wenn er jetzt schon 50 Jahre gestorben ist, er lebt eben heute noch, er wirkt eben heute noch. Nun, sein Leben, ich möchte da nicht groß auf die Daten eingehen. Geboren ist er am 25. Mai 1887 in Pietrelcina, das ist in Süditalien, und gestorben ist er dann am 23. September 1968, eben genau vor 50 Jahren in San Giovanni Rotondo. Und praktisch sein ganzes Leben hat er in dieser Gegend verbracht, also vor allem dann in diesem kleinen Klösterchen in San Giovanni Rotondo. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann sehen wir eben auch, was eigentlich ihn geprägt hat oder auch schon ein bisschen die Botschaft von Pater Pio an die heutige Zeit. Man kann sagen, wenn wir seinen Tagesablauf anschauen, dann hat er ihn vor allem in der Kirche, im Gebet, beim Beten des Rosenkranzes verbracht, am Altar, dann am Kreuz. Eben 58 Jahre lang hat er die Wundmale getragen, 50 Jahre lang die sichtbaren, vom 20. September 1918 bis kurz vor seinem Tod, aber schon 8 Jahre vorher auch die unsichtbaren Wundmale. Also eben, er war mit Christus gekreuzigt. Der Altar, das Kreuz, die Kirche, der Beichtstuhl, das sind eigentlich die Orte, wo er körperlich gelebt hat. Und das hat uns ja auch heute noch etwas zu bedeuten. Ich möchte auch vor allem ihn selber zu Wort kommen lassen. Es gibt viele Bücher über ihn, viele Dinge, die in diesen Büchern auch geschrieben sind, die entweder nicht genau sind oder einfach schlichtweg auch falsch sind. Aber es gibt eben auch eine Briefesammlung, eine vierbändige Briefesammlung, die gibt es auf Italienisch, und die ersten beiden Bände sind auch auf Deutsch erhältlich. Im ersten Band sind die Briefe seiner beiden geistlichen Begleiter und von ihm, und im zweiten Band sind die Briefe an die geistliche Tochter Raffaellina Cerase und deren Briefe, wo auch sehr schön die Spiritualität von Pater Pio zur Sprache kommt. Und dann noch ein kleines Büchlein auch vom bereits erwähnten Don Pirino Gaglione, dem Gründer unserer Gemeinschaft Servi della Sofferenza, Diener des Leidens, mit dem Titel Pater Pio, mein Vater. Da möchte ich einige Dinge daraus vortragen, auch damit man sieht, ja, eben eigentlich an den Quellen ist, nicht nur über Pater Pio spricht, sondern auch Pater Pio sprechen lässt, weil das hat er wirklich selber geschrieben. Zuerst möchte ich ein bisschen auch das, was Pater Pio selber über seine Sendung sagt, über seine Aufgabe sagt. Das ist im ersten Band der Briefsammlung, der Brief 98. Sagt er, Jesus sucht sich Seelen aus und hat unter diesen, all meiner Unwürdigkeit zum Trotz, auch die meine erwählt, damit sie ihm bei der großen Aufgabe der Rettung der Menschheit helfe. Und je mehr und je trostloser diese Seelen leiden, desto mehr werden die Schmerzen des lieben Jesus gelindert. Also so erkennen wir schon ein bisschen, warum er so gelitten hat, warum er so aufs Innigste mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen vereint war. Die Aufgabe, die Sendung, zu der Jesus ihn berufen hat, ihn in der großen Aufgabe der Rettung oder wörtlich eigentlich, es heißt, steht auf Italienisch, schreibt Pater Pio, Negozio. Und ein Negozio ist auch ein Geschäft, ist eben ein Einkaufsladen, etwas, wo man etwas kaufen kann, eben wo auf Schweizerdeutsch sagt man gemärtet wirkt, also um den Preis gerungen wird. Das heißt, Pater Pio hat durch sein Leiden Jesus geholfen, damit die Seelen gerettet wird. Und er wollte eben auch Seelen suchen, die sich mit ihm dann vereinen in diesem großen Geschäft des Heils, des Heilswerkes. Das heißt eben auch, dass wir uns mit Pater Pio vereinen dürfen, damit Jesus durch Pater Pio dieses Geschäft weiterführen kann. Das heißt, den Menschen das Heil schenken kann. Und das Schöne ist auch, wenn wir auf Pater Pio schauen, und deshalb ist er gerade auch für unsere Zeit eine große Herausforderung oder eine große Hilfe, je nach Standpunkt. Das, was wir im Glaubensbekenntnis sagen, das, was wir über den Glauben so vielleicht ein bisschen theoretisch wissen, das wird in Pater Pio ganz klar sichtbar. Das heißt, Pater Pio ist eine große Hilfe, um zu glauben, ist eine große Hilfe, im Glauben festzustehen, ist eine große Hilfe, den Glauben wirklich zu leben. Oder eben, ich werde einige Dinge auch dann noch ein bisschen antönen, wenn wir auf Pater Pio schauen, ja, wenn ein Mensch diese Wundmale Christi hat, des Gekreuzigten, ja, da muss man sagen, klingt vielleicht ein bisschen banal, ist es aber nicht, dann hat es Jesus den Gekreuzigten wirklich gegeben. Sonst könnte nicht ein Mensch diese Wundmale tragen, die mehrmals auch geprüft wurden und für echt befunden wurden, auch von ungläubigen Ärzten geprüft wurden. Das heißt eben, wenn Pater Pio diese Wundmale trägt, dann hat es Jesus gegeben, dann ist Jesus auferstanden, dann ist Jesus der Sohn Gottes, sonst hätte er nicht diese Wunder durch Pater Pio wirken können, dann lebt Jesus. Das heißt eben, dann ist ganz klar, Jesus ist wirklich der gekreuzigte und auferstandene Erlöser. Und dann sieht man unter anderem auch, aha, das Leiden, so wie es Pater Pio getragen hat, ist nicht einfach sinnlos, sondern hat ein Ziel, kann sogar zur Freude führen. Pater Pio war kein griesgrämiger Heiliger, wie er leider oftmals dargestellt wird, oder irgendein mürrischer, oder wenn er vielleicht auch mit dem Strick manchmal ein bisschen gedroht hat, war es nicht, weil er den Leuten Angst einjagen wollte, sondern einfach, weil er sich den Weg freibahnen musste, sonst wäre er nicht durchgekommen oder hätten ihn die Leute erdrückt vor lauter Liebe, weil sie sich so um ihn gedrängt haben. Dann auch, wenn Pater Pio die Heilige Messe feierte, dann sahen viele Menschen eben ganz klar, die Heilige Messe ist wirklich das Opfer Christi. Es ist wirklich Jesus, der durch die Person des Priesters die Heilige Messe feiert. Und so haben sie eben auch wieder Zugang zu den Sakramenten erhalten, zur Eucharistie, zur Heiligen Beichte. Sie haben gemerkt, die Beichte ist nicht einfach so ein Plauderstündchen mit dem Pfarrer oder irgend so eine psychologische Befreiung, sondern es ist Begegnung mit Jesus. Es geht um mein Heil. Und dann gibt es auch viele schöne Erzählungen über den Schutzengel, oder Pater Pio hat auch gesagt, wenn du etwas brauchst, dann schick mir den Schutzengel. Und viele haben dann auch erzählt, wenn man so sagt, dass es wirklich funktioniert oder dass der Schutzengel wirklich das Pater Pio mitgeteilt hat und er ihnen geholfen hat. Eben auch das eine Wirklichkeit, die wir vielleicht ab und zu so ein bisschen denken, ja, für die Kinder ist das noch schön, so diese Erzählungen mit dem Schutzengel, aber wir sind jetzt aufgeklärt und so und glauben das sicher nicht mehr. Nein, eben nochmals, wenn wir auf Pater Pio schauen, auf sein Leben, auf das, was er getan und gewirkt hat, wie er gelebt hat, dann sehen wir, diese Glaubenswirklichkeiten sind echt. Es ist wirklich so. Es ist kein Märchen, keine Legende, keine fromme Erzählung. Dann auch, eben, was die Sünde betrifft, eben bereits erwähnt, die Beichte, die Umkehr, dass die Sünde eben auch leider eine schreckliche Wirklichkeit ist. Und dann auch, dass die Mutter Gottes uns wirklich hilft. Pater Pio hat praktisch die ganze Zeit den Rosenkranz gebetet, wenn er konnte. Und dann auch eben die letzten Dinge, das letzte Ziel unseres Lebens, der Himmel, beziehungsweise eben auch die Möglichkeit, auf ewig verloren zu sein, und auch die armen Seelen im Fegfeuer, dass das eben auch eine wunderbare Wirklichkeit ist. Nun, ich habe eben so diese paar Dinge aufgezählt. Wenn wir auf Pater Pio schauen, dann ist das irgendwie ganz selbstverständlich. Oder dann haben wir die Wahl, entweder müssen wir sagen, ja, also entweder ist ein, so wie bei Jesus, entweder ist er ein großer Lüger und Betrüger, und dann können wir es getrost wieder vergessen, was er gesagt hat. Oder dann muss man sagen, wenn das wahr ist, wenn es so ist, ja, dann muss ich mein Leben ändern. Und deshalb ist auch, kann Pater Pio auch für heute, in der heutigen Zeit als große Provokation erfahren werden, weil er einem, ohne etwas mit Worten zu sagen, aber nur schon durch sein Leben auffordert zur Umkehr, auffordert sich diesen Glaubenswirklichkeiten zu stellen, dass das eben keine Märchen sind, sondern Wirklichkeiten sind. Sicher, der in diesen Glaubenswirklichkeiten bereits lebt, der hat eine große Freude, der wird bestärkt, der sieht, ja, so wie mich die Kirche in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit und immer gelehrt hat, so ist es wirklich. Also das wird bestärkt und bestätigt, was die Kirche schon immer gelehrt hat, weil es eben Wirklichkeiten sind. Nun, ich möchte einige Dinge eben, wie ich gesagt habe, auch erwähnen, was er selber gesagt hat. Es gibt auch einen schönen Brief, wo über die Einprägung der sichtbaren Wundmale am 20. September 1918 er selber schreibt. Das kann man auch nachlesen, eben im ersten Band. Das ist beim Brief 510. Weil der aber relativ lang ist, möchte ich jetzt darauf verzichten und einen kleinen Abschnitt lesen, wo auch diese Spiritualität des Kreuzes aufscheint, aus dem zweiten Briefband, beim Brief 36, wo er dieser geistlichen Tochter Raffaelina sagt, wie sie leiden soll oder was das Leiden eben bedeutet, wie wichtig es ist. Und da sagt er: O Raffaelina, erinnern wir uns, dass das Los der auserwählten Seelen das Leiden ist. Das christlich ertragene Leid ist die Bedingung, zu der Gott, der Urheber aller Gnaden und Gaben, die zum Heil führen, beschlossen hat, uns die ewige Seligkeit zu schenken. Erheben wir also die Herzen voll Vertrauen in Gott allein. Beugen wir uns unter seiner mächtigen Hand, empfangen wir mit guter Miene die Drangsal, der uns die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters unterwirft, damit er uns erhöht in der Zeit seiner Wiederkehr. Ein bisschen später zitiert er dann auch noch einige Heilige, das macht er immer wieder mal in seinen Briefen. Eben er ist auch auf die Überlieferung der Kirche, auf die Lehre der Kirche und der Heiligen ganz gestützt. Dann sagt er: Oh, wie erhaben und lieblich ist die süße Einladung des göttlichen Meisters. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Diese Einladung war es, die die heilige Therese in jene Worte zu ihrem göttlichen Bräutigam ausbrechen ließ. Entweder leiden oder sterben. Genau diese Einladung war es, die die heilige Maria Magdalena von Pazzi ausrufen ließ. Immer zu leiden und nie sterben. Auch unser seraphischer Vater Franziskus rief wegen dieser Einladung in Ekstase die Worte: Das Gute, das ich mir erhoffe, ist so groß, dass jede Pein mich mit Freude erfüllt. Beziehungsweise auf Italienisch reimt sich das noch, und wenn man es ein bisschen anders übersetzt, dann reimt sich es eben auch. Jedes Leid ist mir willkommen für das Gut, das ich bekomme. Also ebenso, das zeigt auch, Pater Pio liebte das Leiden nicht in sich, sondern wegen der Güter, die es ihm gab, weil er sagt eben, das Leiden schenkt mir wunderbare Früchte. Es erlöst die armen Seelen aus dem Fegfeuer, es schenkt mir die Gnade der Umkehr der Menschen hier auf Erden, es gibt Gott die Ehre und es schenkt mir viele, viele Gnaden. Deshalb habe ich das Leiden gern. Er hat auch eben gesagt, man soll immer mit Christus zusammen leiden, nie die Liebe vom Leiden trennen, weil Jesus das Leiden mit der Liebe zum Vater und zu uns vereint hat. Deshalb sollen auch wir das so handhaben. Dann eben die Liebe zum Gekreuzigten und Auferstandenen, dass diese Liebe, die sich konkret im Leiden zeigt, die Liebe, die sich aber auch in der Liebe zur Eucharistie zeigt. Da gibt es einige Briefe, die immer wieder ein bisschen auch davon sprechen. Ich möchte einen kleinen Abschnitt aus dem ersten Band zitieren. Das ist aus dem Brief 44. Da sagt er seinem geistlichen Vater: Ich sage Ihnen nur, dass mein Herz wie wild klopft, wenn ich mich vor Jesus im allerheiligsten Sakrament befinde. Manchmal scheint es mir, als wolle es mir direkt aus der Brust springen. Manchmal, wenn ich am Altar stehe, fühle ich meinen ganzen Körper derart brennen, dass ich es Ihnen nicht beschreiben kann. Vor allem das Gesicht scheint mir, als wolle es sich in Flammen auflösen. Was das für Zeichen sind, mein Vater, weiß ich nicht. Das heißt eben, er hat dieses Feuer der Liebe zu Jesus ganz, ganz tief empfunden. Dieses Feuer der Liebe, nicht nur zu Jesus, sondern auch das Feuer der Liebe zur Mutter Gottes. Es gibt auch einen weiteren Brief, 76, in diesem ersten Band, wo das eben auch ein bisschen aufscheint, die Liebe zu Jesus, die Liebe zur Mutter Gottes, dieses Feuer der Liebe, dieses Feuer der Liebe, die im Pater Pio auch dieses Feuer, das auch wirklich physisch, körperlich gewesen ist. Er hatte oft Fieber und der Thermometer zersprang. Da musste man einen Pferdethermometer nehmen und er hatte so 48, 50 Grad. Im Normalfall stirbt man, aber weil es eben ein geheimnisvolles Feuer ist, eben ein Feuer durch das Wunder Gottes, deshalb hat er gelebt. Aber er selber sagt auch, ich bin mir ein Geheimnis, ich lebe tot. Er hat beständig sein Leben hingegeben, ist eben beständig gestorben, aber ist auch beständig mit Jesus wieder auferstanden. Deshalb eben ist Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen ganz, ganz ähnlich geworden. Nun also eben dieser kleine Abschnitt des Brief 76 mit der Liebe zur Mutter Gottes. Er nannte sie Mammina, das ist so Mamilein, Mütterchen, gibt nicht das wieder, was das Italienische sagt, ist wirklich Mami, Mama ist schon Koseform und Mammina ist eben die Koseform der Koseform. Drückt sehr schön aus, welche innigste, vertrauteste Beziehung er mit der Mutter Gottes hatte. Er sagt, arme Mammina, wie sehr sie mich liebt. Ich habe das zu Beginn dieses schönen Monats aufs Neue festgestellt. Mit wie viel Fürsorge hat sie mich heute Morgen zum Altar begleitet. Es schien mir, als hätte sie an nichts anderes zu denken, als nur an mich und daran, mir das Herz ganz mit Gefühlen heiliger Liebe anzufüllen. Ich spürte ein geheimnisvolles Feuer im Herzen, das ich nicht verstehen konnte. Am liebsten hätte ich Eis darauf gelegt, um dieses Feuer, das mich zu verzehren droht, zu löschen. Ich wünschte, ich hätte eine Stimme, die laut genug wäre, die Sünde der ganzen Welt aufzufordern, die Mutter Gottes zu lieben. Aber da dies nicht in meiner Macht liegt, habe ich meinen kleinen Schutzengel gebeten und werde ihn weiterhin bitten, an meiner Stadt diese Aufgabe zu erfüllen. Das christliche Leben besteht nicht nur in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu Jesus, zur Mutter Gottes, sondern besteht auch darin, in der Liebe zum Nächsten. Alles sollen wir aus Liebe zu Gott, aus Liebe zum Nächsten tun. Eben auch die Arbeit sollen wir so tun. Und so sagt er dann auch eben in einem Ratschlag an Raffaelina Gerasi im Brief Nummer 41 im zweiten Band, wie sie arbeiten soll. Er sagt eben, wie sie aufstehen soll, wie sie die Nacht verbringen soll, die Betrachtung halten soll, dann auch immer in der Gegenwart Gottes, in der Demut leben. Und dann sagt er über die Arbeit: Vertieft euren Geist nie so sehr in eure Arbeit oder andere Beschäftigungen, dass ihr die Gegenwart Gottes aus den Augen verliert. Zu diesem Zweck bitte ich euch, die redliche Absicht, die am Anfang steht, oft zu erneuern, von Zeit zu Zeit Stoßgebete zu verrichten, die wie kleine spitze Pfeile sind, die in Gottes Herz dringen und ihn zwingen, lasst mir diesen Ausdruck durchgehen, der in unserem Fall nicht übertrieben ist, ihn also zwingen und seine Gnaden und seine Hilfen in allem zu gewähren. Und dann sagt er eben auch, wie sie essen soll, dass sie da nicht der Essenslust nachgeben soll, wie sie dann zu Bett geht, das Gewissen erforscht und auch, dass sie den Schlaf dem Schutzengel aufopfern soll. Opfert auch den Schlaf, den ihr genießen werdet, zu Ehren seiner göttlichen Majestät auf und vergesst nie den Schutzengel, der immer bei euch ist und euch nie verlässt, ganz gleich, welches Unrecht ihr ihm auch antut. O, wie unsagbar gut ist unser lieber Engel! Wie oft, o weh, habe ich ihn zum Weinen gebracht, weil ich seinem Willen, der doch Gottes Wille war, nicht folgen wollte. Möge uns dieser treueste Freund aller Freunde vor weiterer Untreue bewahren. Auch in zwei Briefen, wo er ganz wunderbar, zwei langen Briefen, auch ganz wunderbar über die Beziehung zum Schutzengel spricht. Sein Schutzengel ist dann auch noch besonders, er musste ihm auch Sprachen übersetzen, hat ihm Griechisch, Französisch, so hat Pater Agostino ihm geschrieben, übersetzt und Pater Pio hat immer dann sogleich auch geantwortet. Dann, es gibt nicht nur die Liebe zu Gott und zu den Menschen, wir wissen auch, leider gibt es auch eine falsche Liebe zur Bequemlichkeit, eine falsche Liebe zur Welt, eine falsche Liebe zum Genuss der Sünde oder zu wenig Anstrengung, wirklich den Willen Gottes zu tun. In diesem Büchlein Pater Pio, mein Vater, hat Don Pirino Gaglione einige Dinge aufgeschrieben, auch einige Erzählungen. Ich möchte daraus eine Erzählung herauspicken, Pater Pio und der Friseur, weil das sehr schön eigentlich aufzeigt, dass Pater Pio eben vielleicht streng schien, aber nicht wirklich streng war, beziehungsweise einfach konsequent war in diesen Wirklichkeiten des Glaubens gelebt hat. Und die eine Wirklichkeit des Glaubens ist auch die Sünde, die Umkehr. Und wenn da jemand dies nicht wollte, dann schien eben Pater Pio ein bisschen hart und streng, aber in Wirklichkeit wollte er nur, dass eine Seele wirklich umkehrt, eben wirklich gerettet wird. Wie wir zu Beginn gesehen haben, die Sendung von Pater Pio im Geschäft des Heiles, Jesus zu helfen. Also da schreibt Don Pirino Gaglione: Jeden Nachmittag nahm Pater Pio ausschließlich den Männern die Beichte ab. Nachdem bereits einige gebeichtet hatten, kam ein ungefähr 40-jähriger Mann, mit dem er ein bisschen länger redete. Plötzlich hörte ich ihn ganz deutlich sagen: Entweder gehst du weg oder ich gehe. Ich befand mich unter dem Türrahmen der Sakristei und wartete, bis ich an die Reihe kam. Ich machte einige Schritte nach vorne und sah, wie Pater Pio leider sichtlich unzufrieden aufstand, um wegzugehen. Ich wollte mich ihm sofort nähern, um ihn zu grüßen. Er drehte jedoch sogleich den Kopf zu mir, schaute mich an und gab mir mit den Augen ein Zeichen, mich um den armen Mann zu kümmern, der immer noch im Beichtstuhl liegte. Ich näherte mich Pater Pio nicht mehr weiter, um ihm die Hand zu küssen, sondern ging sofort zu diesem Mann, der in meine Arme fiel. Er war kurz davor, ohnmächtig zu werden. Ich hielt ihn fest, versuchte ihn etwas aufzumuntern und nur mit Mühe gelang es mir, ihn hinauszuschleppen. Ich kannte natürlich nur das Ende des Gesprächs, aber nicht den Inhalt der Beichte. Schwer atmend sagte er mir: Es geht mir schlecht. Pater Pio hat mich weggejagt, weil ich nicht zur heiligen Messe gehe. Ich habe ihm erklärt, dass ich ein Herrenfriseur bin. Sonntags arbeite ich und kann die heilige Messe nicht besuchen. Er sagte mir, dass ich alles nur Mögliche tun solle, um der heiligen Messe beizuwohnen. Ich dagegen beharrte darauf, dass es mir nicht möglich sei. Schlussendlich ist er aufgestanden und weggegangen. Ich fühle mich so elend. Ganz sanft begann ich, ihn zu beruhigen, um ihn etwas zum Nachdenken zu bringen. Ich versuchte, ihm nicht nur die Schwere der Sünde aufzuzeigen, sondern mehr noch seinen Widerstand dagegen, sein Verhalten zu ändern. Pater Pio konnte deine Ausrede nicht gutheißen, sagte ich ihm, denn diese führten dazu, dein verkehrtes Verhalten nur noch tiefer in dir zu verwurzeln und außerdem zeigtest du keine Anzeichen dafür, dass du dein Unrecht einsehen und einen Vorsatz zur Besserung fassen würdest. Das Ziel dieser drastischen Maßnahme Pater Pius war, dich aufzurütteln, damit dir einerseits die Schwere der Sünde bewusst wird und damit du andererseits um jeden Preis eine Lösung für das Problem suchst. Der Friseur verstand sofort. Während wir gemeinsam überlegten, kam er zu dem Entschluss, an Sonn- und Feiertagen den Friseurladen eine Stunde später zu öffnen, damit er jeweils am Morgen früh die heilige Messe besuchen konnte. Er legte die Lösung Pater Pio vor, der ihm voller Liebe die Lossprechung erteilte. Jener Mann sagte mir bei seiner Abreise: Ohne diesen harten Schlag hätte ich die Bedeutung der heiligen Messe nie verstanden und noch viel weniger hätte ich mich zu einem Opfer entschlossen, um dieser beiwohnen zu können. Soweit die Ausführung von Don Pirino Gaglione. Nun, ich erwähnte auch noch die letzten Dinge, Himmel, Hölle und Fegfeuer, beziehungsweise Gericht würde dann auch noch dazu gehören, aber möchte nur diese drei noch kurz erwähnen, wie Pater Pio eben auch ganz vertraut in all diesen übernatürlichen Wirklichkeiten war. Und es war 1947, da waren viele immer noch nach dem Krieg galten vermisst und eine Mutter ging zu Pater Pio, um zu erfahren, ob der Sohn noch am Leben sei oder nicht. Und da schreibt Don Pirino: Dutzendweise kamen die Mütter jeden Tag nach San Giovanni Rotondo, um von Pater Pio Nachrichten über ihre Lieben zu erbitten. Mehrmals am Tag wurde ich zu ihm geschickt, um etwas über das Schicksal der Vermissten zu erfahren. Pater Pio gab mir über jeden eine Auskunft, die ich dann den Familienangehörigen weiterleitete. Eine Mutter flehte mich unter Tränen an: Frage Pater Pio, ob mein Sohn noch lebt. Ich fragte ihn und mit Tränen in den Augen antwortete er: Sage der Mutter, dass ich ihn persönlich ins Paradies begleitet habe. Ich überbrachte die Antwort. Die Mutter begann heftig zu weinen, dann aber beruhigte sie sich langsam und wartete, bis Pater Pio vorbeiging, um ihm zu danken und seine Hand zu küssen. Eben, er hat selber die Seelen ins Paradies geleitet. Auch für die armen Seelen hat er viel gebetet. Viele sind ihm dann danken gekommen, dass sie jetzt nun ganz in der Anschauung Gottes sind. Leider gab es auch Personen, bei denen Pater Pio nur den Kopf senkte. Oftmals fragte er, ist diese Person am Sonntag zur Heiligen Messe gegangen? Und wenn das dann verneint wurde, hat er auch gesagt, ja, wie soll dann diese Person gerettet worden sein? Also eben wiederum, wir sehen die Wirklichkeiten des Glaubens, die wir vielleicht oftmals ein bisschen oberflächlich angehen, so in den Genüssen dieser Welt uns bewegen. Diese Wirklichkeiten des Glaubens werden in Pater Pio ganz klar. Und vielleicht werden auch wir manchmal ein bisschen erschüttert, aber eben erschüttert, um aufgerüttelt zu werden, um aufzuwachen, um zu sagen, Moment, das Ziel meines Lebens ist, dass ich gerettet werde, eben Gott zu erkennen, zu lieben, ihm zu dienen und so in den Himmel zu kommen. Und so hat Pater Pio auch gesagt, wenn ich dann ins Paradies eintreten werde, dann werde ich bei der Türe des Paradieses warten, bis das letzte meiner geistlichen Kinder eingetreten sein wird. Das heißt eben, er fährt auch jetzt, heute, auf Erden fort, uns zu helfen, uns anzuspornen, um in diesen Wirklichkeiten des Glaubens zu leben und so ein gutes, heiliges Leben hier auf Erden zu führen und dann wirklich auch gerettet zu werden. So wollen wir diese Gedanken nun ein bisschen mit einer Musikpause sich senken lassen.
haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute am 50. Todestag von Pater Pio von Pietrelcina geht es um diesen durchaus provokativen Heiligen, sein Leben und seine Sendung für die heutige Zeit. Wir haben dazu gehört Gedanken von Pfarrer Andreas Fuchs, dem regionalen Generalvikar für Graubünden in der Schweiz. Vielen Dank, Pfarrer Fuchs, für Ihre Gedanken zu Pater Pio. Wir haben von Ihnen ja auch schon gehört, es gab schon eine ganze Menge Widersprüche schon zu Lebzeiten in Italien und aber auch im Vatikan bei Pater Pio, also gegenüber Pater Pio. Zwischenzeitlich wurde ihm ja sogar von den kirchlichen Oberen verboten, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also es war gar nicht so leicht, mit diesem schon zu Lebzeiten so wahnsinnig populären Mann umzugehen. Warum hat sich die Kirche mit ihm so schwer getan?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist nicht er selber, sondern sind die Gläubigen, die da halt auch ein bisschen hysterisch waren ab und zu und dann auch viele Gerüchte im Umlauf brachten, die einfach eben wirklich nicht stimmen. Dann ein weiterer Grund ist sicher, dass ein Arzt die Wundmale untersuchen wollte und Pater Pio hatte die Weisung erhalten von der kirchlichen Autorität, seine Wundmale nur jenen zu zeigen, die wirklich einen Auftrag hatten, die Bevollmächtigung hatten vom Heiligen Stuhl. Und Pater Pio hat gefragt, ja, hast du diese Bevollmächtigung? Kannst du dich ausweisen, dass du die Wundmale sehen darfst? Und dieser Arzt, der in Rom tätig war, hatte das nicht und Pater Pio hat gesagt, dann darf ich dir die Wundmale nicht zeigen. Also Pater Pio war eigentlich gehorsam und dieser Arzt hat ihn dann eben auch bei der kirchlichen Obrigkeit in Rom angeklagt und war scheinbar auch so glaubwürdig, dass ihm dann eben gewisse Dinge verboten wurden. Dann sicher auch der Grund, dass die Kirche mit so übernatürlichen Dingen sehr, sehr vorsichtig ist, zu Recht auch vorsichtig ist, weil wenn nicht einfach alles, was fromm scheint, wirklich auch fromm ist. Es gibt auch Betrüger oder eben Leute, die sich selber Wundmale zugefügt haben. Und deshalb ist es immer auch wichtig für die Kirche, dass sie das prüft. Ist das wirklich echt? Und ab und zu greift sie dann halt vielleicht auch zu ein bisschen drastischen Maßnahmen, eben, dass sie Pater Pio verboten hat, öffentlich die Heilige Messe zu feiern während ungefähr 3-4 Jahre und auch verboten hat, die Beichte zu hören. Er selber hat sehr darunter gelitten, hat geweint, aber er war gehorsam. Er hat sich nicht dagegen aufgelehnt, sondern er hat gesagt, das ist die Stimme meiner Mutter, der Kirche, und ich gehorche der Kirche.
Es gibt ja auch immer wieder die Stimmen ebenso, dass Pater Pio sich die Stigmata selbst zugefügt habe mit irgendwelchen Säuren oder sowas. Das ist dann auf diesen Arzt zurückzuführen, der dann eben nicht das richtig untersuchen durfte und dann diese Mutmaßungen geäußert hat, oder?
Ob das jetzt auf diesen Arzt zurückgeht, das weiß ich nicht, aber man muss sagen, also wer das behauptet, der hat einfach die ganze Geschichte nicht studiert. Es gab 22 apostolische Visitationen, das sind eben 22 Mal in diesen 50 Jahren, also praktisch alle 2 Jahre. Und das ist äußerst schmerzhaft. Es waren je nachdem Bischöfe, die da Fragen stellten, also die feststellten, ja, ist er im katholischen Glauben wirklich fest? Hatte irgendwie Halluzinationen oder sonst komische psychische Störungen? Und vor allem dann auch eben durch die Ärzte wurden diese Wundmale dann geprüft und getestet, wurden versiegelt, sie wollten das heilen, eben wenn jemand sich ja diese Wundmale selber zugefügt hätte, dann wären sie auch irgendwann wieder mal geheilt, wenn der Arzt diese Wunden heilt, und das haben sie eben nicht getan. Und eben, wenn man sagt, 22 Mal wurde das eingehendst geprüft und nicht von Fanatikern oder sonst irgendwelchen Leuten, sondern von ganz Nüchternen, eben auch je nachdem von seinen Feinden, von solchen, die gegen ihn waren, also dann kann man wirklich nicht einfach behaupten, ja, der hat sich die selber zugefügt. Das ist einfach falsch.
Vielleicht tun wir uns ja auch mit dem Übernatürlichen an sich schwer, selbst als Gläubige manchmal. Da gibt es bei Pater Pio ja schon verrückte Geschichten, auch von irgendwelchen Kampffliegern aus England, glaube ich, die von Pater Pio, während sie flogen, er ihnen entgegenflog über den Wolken und sie die Weisung erhielten, wieder zu ihrer Basisstation zurückzukehren. Also das sind ja wirklich verrückte Geschichten zum Teil. Und vielleicht ist das aber auch so, dass wir gerade da ein wenig auch angefragt werden, wie sehr es denn um unsere Bereitschaft steht, daran zu glauben, dass Gott den Gesetzen dieser Welt einfach nicht unterworfen ist und dass er schlicht und einfach Herr darüber ist.
Ja, das ist eben für den Gläubigen, der lächelt nur und der freut sich über diese Dinge. Für den Ungläubigen, der schüttelt den Kopf und sagt, das ist nicht möglich. Das Problem ist natürlich, wenn ich von vornherein ausschließe, dass es nur das gibt, was ich sehe, und dass es nur diese Wirklichkeit gibt, ja, dann bin ich vor einem Wunder oder vor etwas, das ich mir nicht erklären kann. Aber es ist klar, wenn wir selber im Glaubensbekenntnis sagen, Gott ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Dinge, und wenn eigentlich diese unsichtbaren Dinge noch viel mehr sind und viel was noch wirklicher sind als das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, die uns ja auch hereinlegen können, betrügen können, ja, dann muss man sagen, eben, wenn wir nur das Materielle schauen, dann können wir es uns nicht erklären. Aber eben dann muss man, das ist eben der Anstoß, dass auch die Botschaft von Pater Pio an die heutige Zeit, dass es eben nicht nur das gibt, was gerade vor Augen liegt, sondern dass es noch Wirklichkeiten gibt, die man nicht sieht, ist auch eigentlich ganz klar. Nur schon unsere Eingeweide, also die sind zwar auch sichtbar, wenn man sie rausnimmt, aber wenn wir gesund sind, dann sehen wir die nicht und dennoch glauben wir, dass wir einen Magen haben, obwohl dass wir ihn noch nie gesehen haben. Oder die Liebe, man sieht die Wirkungen der Liebe. Wenn ich in eine Person verliebt bin, dann empfinde, spüre ich auch etwas, das nicht einfach materiell ist, das ich nicht auf den Tisch legen kann und sagen kann, hier ist es. Also es gibt auch nur schon im alltäglichen Bereich gibt es viele Dinge, die ich nicht mit den Augen sehe und die doch wirklich sind. Und Pater Pio macht gerade eben unsere heutige Welt darauf aufmerksam, schaut, diese Wirklichkeiten, die übernatürlichen Wirklichkeiten, die unvergänglich sind, das ist das eigentliche Leben, das ist das Wichtige. Denn er hat mehr dort gelebt, könnte man sagen, als in der sichtbaren Wirklichkeit.
Selbst wenn wir das alles auch so annehmen und sagen, ja, Gott zeigt sich eigentlich als Herr auch über die Naturgesetze, denen er die Welt selber ja unterworfen hat, ist es ja doch so, dass die Botschaft von Pater Pio auch jetzt so die Herangehensweise an Gott, an den Glauben, uns auch irgendwie aufrüttelt. Also wenn ich so höre von dem, was Sie eben gesagt haben, wie wichtig Pater Pio dieser Besuch der Sonntagsmesse zum Beispiel war. Also so sehr, dass er sagte, wie soll ein Mensch am Ende seines Lebens das Heil finden, wenn er nicht am Sonntag in die Messe gegangen ist. Also diese Heilsgarantie sozusagen der Sonntagsmesse, das kommt uns Menschen unserer Zeit ja auch seltsam vor, die sagen, ja, sind ja nicht diese Gesetze und Regeln, die uns am Ende Gott näher bringen, sondern ja, die Liebe und wie kann es dann daran hängen? Wie würden Sie das einem Schweizer oder einem Deutschen unserer Zeit erklären?
Gut, man muss verstehen, oder verstehen kann man nicht ins Tiefste, aber mindestens ein bisschen erahnen oder eben gläubig erfassen, was die heilige Messe denn wirklich ist. Es geht ja beim Sonntag nicht einfach um ein Gebot, um eine Pflicht. Das auch. Aber es geht, ja, man kann sagen, na gut, aber die Liebe ist doch wichtig. Genau, weil die Messe die Liebe Gottes ganz konkret ist. Deshalb ist sie auch so wichtig, weil die heilige Messe ist das Kreuzesopfer. Eben gerade dann, wenn man Pater Pio die heilige Messe feiern sah, war das auch den leiblichen Augen sichtbar. Es ist das Kreuzesopfer. Das heißt, Jesus schenkt sich ganz, er gibt sich ganz hin. Oder das, was er vor rund 2000 Jahren auf dem Kreuz vollbracht hat, wird wieder gegenwärtig, ist eben wirklich da. Und auf dem Kreuz hat er uns geliebt. Am Kreuz hat Jesus sein Leben für uns wirklich hingegeben. Hat er sein Blut vergossen. Und Pater Pio eben hat auch sein Blut vergossen. Das war eben ganz klar, ganz sichtbar. Und da muss man sagen, ja gut, eben da ist ein Mensch, Pater Pio, der das Opfer Christi, des Sohnes Gottes, feiert. Beide geben ihr Leben hin, schenken sich ganz, eben schenken ihre ganze Liebe und ich sage, ja, ich habe Besseres zu tun. Und so gleich, so ist, wenn eben die Liebe, man kann schon sagen, eben, es geht doch um die Liebe. Es geht wirklich um eine ganz konkrete Liebe zu Jesus, der sich hingibt und das kann mir doch nicht egal sein. Das muss mich doch mit allen Phasen hinziehen zu diesem Geheimnis, dass Wirklichkeit wird. Sicher, eben, wir sehen nichts, aber wir glauben das. Und so muss man eben, deshalb ist die Heilige Messe so wichtig, weil es eben das Erlösungsopfer ist, oder Pater Pio hat das auch das Wort geprägt, er könnte die Erde ohne die Sonne, also ohne die Heilige Messe bestehen. Weil eben das Kreuz ist die Erlösung. Dort geschieht die Erlösung, die Versöhnung mit Gott. In der Liebe umarmen wir Gott. Und deshalb ohne Kreuzesopfer, ohne Kreuz kann die Menschheit nicht bestehen und ohne das Kreuzesopfer, ohne das Messopfer nicht. Das möchte es bedeuten. Und dann merken wir oder erahnen wir vielleicht ein bisschen eben, warum diese Wichtigkeit der Heiligen Messe, weil es eben wirklich um die Liebe Gottes geht, um die konkrete Liebe Gottes.
Also es geht nicht um das Einhalten von Geboten, um dadurch heilig zu werden, sondern Pater Pio will uns das Verständnis für das, was wirklich dort passiert, so öffnen, dass wir sagen können, natürlich, wenn jetzt ein guter Freund von mir sein Leben gibt für mich und ich gehe statt ins Kino, wenn ich daran denke, dass die Messe nicht einfach nur so eine Erinnerungsfeier ist, sondern wirklich eine Gegenwärtigsetzung, dann bin ich ja jedes Mal abwesend, wenn Gott das für Jesus das für mich tut.
Ja, dann fehle ich dort eben. Und sicher, je nachdem, also eben, es ist auch ein Gebot. Es ist ein Gebot Gottes. Du sollst den Tag des Herrn heilig halten. Und die Kirche sagt uns auch heute noch, wie wir das tun sollen. Und unter anderem eben, indem wir die Heilige Messe besuchen. Ab und zu, wir Menschen sind, wenn wir ehrlich sind, halt so, ab und zu brauchen wir vielleicht auch eben diese Leitplanke oder diesen Eckpfeiler, wo man einfach sagt, bis hierher und nicht weiter. Und wenn ich vielleicht auch mal keine Lust habe, eben keinen großen Glauben haben, keine große Liebe zu Jesus habe, aber dass ich mir sage, ja gut, aber Gott will es, es ist Gebot Gottes, also gehe ich. Vielleicht auch eben nur aus, wie man so schön sagt, aus lauter Pflichterfüllung, aber eben auch Pflichterfüllung ist Ausdruck der Liebe zu Gott. Ich gehe, weil Gott es will, nicht weil es mir etwas bringt. Und ich gehe auch dann, wenn ich keine Lust habe, eben aus Liebe zu Gott, weil er es von mir verlangt, auch wenn ich vielleicht den Sinn nicht einsehe, spielt keine Rolle. Eben auch das lehrt uns Pater Pio. Liebe ist nicht ein schönes Gefühl, sondern eben Liebe ist konkret in der Hingabe, im Leiden. Und es ist auch vielleicht ein kleines Leiden, wenn ich am Sonntag aufstehe, muss, statt ausschlafen und mich in die Kirche begebe, um dort die Heilige Messe mitzufeiern. Ist auch ein kleines Opfer, ist eben vielleicht auch, wenn es nur aus Pflichterfüllung geschieht, aber ist auch ein Zeichen der Liebe, ist auch wirklich Liebe.
Pater Pio fordert uns heraus bis zum heutigen Tag. Vielen Dank, Pfarrer Fuchs, dass Sie uns von Pater Pio erzählt haben, von seinem Leben und seiner Sendung für die heutige Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung gerne nachhören. Unter www.horeb.org finden Sie sie in der Mediathek in Kürze zum Nachhören und gerne auch zum Weiterempfehlen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Ich wünsche noch einen schönen, gesegneten Nachmittag und vielleicht begegnet uns Pater Pio im Laufe dieses Tages ja irgendwie auch in unserem Leben. Bitten wir Pfarrer Fuchs zum Ende dieser Sendung noch um seinen priesterlichen Segen.
Ja, wir möchten Pater Pio bitten, dass er uns segnen möge, begleiten möge, uns eben in dieser wunderbaren Freude des Glaubens, der Liebe zu ihm, zur Mutter Gottes, zum Schutzengel, zu Jesus zu bewahren. Und wenn wir irgendetwas brauchen, dann befolgen wir das, was er sagt. Schickt mir den Schutzengel und Pater Pio wird uns sicher auch gerne beistehen und helfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Pater Pio, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.